Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 28. August. Es gab bisher schon ziemlich markige Sprüche und Redebeiträge in den letzten Tagen beim republikanischen Nominierungsparteitag von Donald Trump.
America, it's all on the line. President Trump believes in you. He emancipates and lifts you up to live your American dream.
America is the greatest country on earth, but my father's entire worldview revolves around the idea that we can always do even better.
Political correctness and cancel culture are dangerous.
You cannot cancel a culture that loves its heroes.
President Trump is the law and order president.
Joe Biden and Kamala Harris want a cultural revolution, a fundamentally different America.
Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.
Vergangene Nacht hatte Donald Trump seinen großen Auftritt. Trump hat für seine Verhältnisse einen gemäßigten Ton angeschlagen.
We will make sure our companies and jobs stay in our country. As I've already been doing for quite some time, if you've noticed, Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA. I stand before you tonight, honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years, and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next four years.
Das sind unsere weiteren Themen heute. Die Vorsitzende der Frauenunion in Bremen und Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann erklärt gleich unter anderem, wo ihre Partei Nachholbedarf in der Frauenpolitik hat.
Dass ein Kfz-Mechaniker besser verdient als eine Altenpflegerin oder Kinderkrankenschwester. Das will nicht in meinen Kopf.
Außerdem werten wir zusammen mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker die Ergebnisse der gestrigen Konferenz zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder aus. Sie hören, wie sich Elon Musk neuerdings ganz besonders um die Singles seiner Tesla-Kundschaft kümmert. Und wir schauen erstaunt nach Frankreich, wo am Wochenende trotz Corona ein sportliches Großereignis beginnen soll, die Tour de France. Das große Thema des geplanten CDU-Parteitags im Dezember ist natürlich die Wahl eines neuen Vorsitzenden und die Diskussion darum, ob diese gewählte Person dann auch Kanzlerkandidat wird oder nicht. Auch wenn, Stand jetzt, keine Frau im Rennen ist, werden Frauen bei diesem Parteitag ebenfalls ihr großes Thema haben. Die geplante Quote von 50% in den Ämtern und Gremien der CDU. Sie ist nach wie vor umstritten. Die Abgeordnete und gerade erst als Vorsitzende der Bremer Frauenunion wiedergewählte Elisabeth Motschmann ist eine Verfechterin dieser Quote. Weshalb sie die Kritik von Friedrich Merz an der Quote nicht teilt und wer ihr Favorit für den Vorsitz der Partei ist, darüber spricht mein Kollege Michael Bröker mit ihr.
Schönen guten Tag, Frau Motschmann in Bremen.
Guten Tag, Herr Bröker.
Herzlichen Glückwunsch erstmal, Frau Motschmann.
Ja, ich freue mich natürlich, dass ich wieder Vorsitzende der Frauenunion im Land Bremen bin.
Allerdings war das durchaus auch eine strittige Kandidatur. Sie hatten eine Gegenkandidatin und die hat unter anderem gegen Sie gestichelt in ihrer Bewerbungsrede und meinte, die Frauen in der Union müssten endlich politischer auftreten. Und wenn man so ihre Empfänge in Bremen mal hört, dann ginge es da immer nur um Berliner Schnittchenpartys und nicht um Politik. Wie war das denn gemeint?
Naja, das ist schon ein Vorwurf, den ich locker zurückweisen kann, weil ich in so vielfältiger Form für die Frauen arbeite und auch publiziere ganz nebenbei. Also, dass man mir den Vorwurf macht, nicht inhaltlich zu arbeiten, nicht Themen zu setzen, dann braucht man nur auf meine Social-Media-Kanäle gehen und wird sehen, dass ich breit aufgestellt bin. Natürlich steht Kulturpolitik, Medienpolitik immer vorne, aber ebenso auch Außenpolitik. Aber alle anderen Politikfelder haben eben immer einen Bezug zu Frauen. Und deshalb ist es falsch, wenn Frauen sich zurückziehen auf sozusagen weiche Themen, frauenspezifische Themen wie Soziales, wie Gesundheit, wie Bildung, Wirtschaft, Finanzen, Außen, Innenpolitik, Verkehrspolitik, alles hat einen Bezug zu uns.
Gut.
Und das ist ein bisschen das Problem der Frauenunion, dass sie zu stark fokussiert ist auf die Frauenthemen, die allerdings die Männer auch nicht aufgreifen, muss man dann auch mal sagen.
Gut, dann lassen Sie uns reden über die Frauen in der Union. Wenn ich das richtig sehe, treten 3 Männer an und eine Frau tritt ab. Wie konnte denn das passieren?
Naja, wir haben jetzt 2-mal hintereinander eine Frau als Parteivorsitzende gehabt. Das machen uns andere Parteien nicht so ohne weiteres nach. Und jetzt sind es halt 3 Männer. Also damit habe ich jetzt auch kein Problem. Wünschte allerdings, es käme noch eine Frau um die Ecke. Aber im Augenblick ist sie nicht in Sicht. Und dann ist das so und dann ist das auch in Ordnung so.
Und jetzt, wo wir beide unter uns sind, wer von den 3 Männern findet Ihre Zustimmung?
Naja, ich bin eine große Befürworterin von Norbert Röttgen. Er ist der Ausschussvorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Und in dieser Funktion erlebe ich ihn und erlebe ihn als hoch, hoch, hoch kompetenten Kopf unserer Fraktion und weiß allerdings auch, dass er jetzt nicht die Breitenwirkung erzielt oder die breite Verankerung in der Basis hat, sodass ich vermute, es geht zwischen Merz und Laschet am Ende der Kampf. Aber ich weiß ehrlicherweise noch nicht, wer dann mein Kreuz kriegt.
Friedrich Merz, Einlassung zum Thema Frauenquote, finden die Ihre Zustimmung?
Eher nicht. Freiwilligkeit und Quorum, das aber nicht verbindlich ist, damit haben wir ja lange genug Erfahrungen gesammelt. Und es hat dazu geführt, dass wir im Bundestag in dieser Legislatur weniger Frauen in der CDU-CSU haben als in der letzten Legislatur. Das kann uns nicht befriedigen als Frauen. Wir vertreten die Hälfte der Bevölkerung. Uns wird ja immer vorgeworfen, ja, ihr seid auch in der Mitgliedschaft nicht so stark. Richtig. Aber wir sind stark, was die Bevölkerung anbelangt. Und es ist ein Witz, dass in der gesamten Zeit der Bundesrepublik Deutschland wir knapp 700 beamtete Staatssekretäre haben, aber darunter nur 24 Frauen.
In der Corona-Krise, Frau Motschmann, waren es die Frauen, die mehrheitlich dieses Land durch die Krise gesteuert haben. Wenn man an die Kassiererin denkt, an die Pflegerin, an die Arzthelferin, das sind alles Jobs, wo mehrheitlich Frauen arbeiten. Natürlich auch an die Arbeit zu Hause mit den Kindern, die eben auch noch mehrheitlich von Frauen gemacht wird. Und trotzdem kommt das in der Debatte aus meiner Sicht gar nicht so richtig vor. Ist das nur ein falscher Eindruck von mir oder stimmt das?
Der Eindruck ist richtig. Sie haben die Hauptlast zu tragen, das steht fest. Und zwar zwischen Familie, Beruf und Ehrenämtern. Das ist schon eine beachtliche Leistung der Frauen. Gewürdigt wird sie auch aus meiner Sicht viel zu wenig. Vor allen Dingen müsste sich das irgendwann dann auch mal bei diesen Berufen in der Bezahlung niederschlagen. Und dass ein Kfz-Mechaniker besser verdient als eine Altenpflegerin oder Kinderkrankenschwester, das will nicht in meinen Kopf. Wer mit Menschen umgeht, geht mit dem kostbarsten Gut um, was wir überhaupt haben. Und müsste dann eigentlich auch entsprechend bezahlt werden. Es ist kein Wunder, dass wir dann auch einen Mangel an Pflegekräften haben. Es reißt sich niemand um einen Beruf, der schlecht bezahlt wird. So einfach ist das. Und schon gar kein Mann.
Ich stimme Ihnen zu und frage mich, warum in dem Koalitionsausschuss gestern in Berlin dann ist wieder die SPD war, die das Thema Parität bei einer möglichen Politikreform ins Gespräch gebracht hat und nicht die CDU, die dort mit der Kanzlerin und mit der amtierenden Parteivorsitzenden vertreten war.
Ja, das ist natürlich schade, dass wir da nicht auch offensiver vorangehen in der Frage. Unstrittig ist ja, dass wir mehr Frauen in Parlamenten brauchen. Aber wenn es dann an die gut bezahlten Posten geht, an die Führungspositionen, dann sind Frauen immer noch sehr, sehr dünn vertreten. Und das kann nicht sein. Wir sind genauso kompetent. Wir haben bessere Examina, bessere Abiturzeugnisse, die gleichen Praktika, Auslandsaufenthalte. Aber die Rendite, die Bildungsrendite bei Frauen ist immer noch geringer als bei Männern. Gucken Sie sich in der Gesellschaft um, Banken, Versicherungen, bei den Medien ganz nebenbei auch. in den DAX-Unternehmen, in den Führungsetagen findet man leider viel zu wenig Frauen.
Ich würde Ihnen sehr gerne widersprechen, kann es allerdings an dieser Stelle nicht. Insofern, Frau Motschmann, haben Sie...
Wie schön ist das denn, wenn Sie mir nicht widersprechen können?
Kleine Abschlussfrage, anekdotischer Natur. Stimmt es, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt der Frauen im Bundesvorstand der CDU?
Die gibt es ja. Wunderbar ist das.
Endlich mal keine Männer, die dazwischen
quatschen. Wir können uns sehr schnell und unkompliziert über bestimmte Themen verständigen, über Vorfälle in einzelnen Bundesländern und so weiter und uns gegenseitig ermutigen zu kämpfen, wenn wir zum Beispiel jetzt hören, wo Frauen überall für den Bundestag in den Wahlkreisen antreten, dann gibt es ordentliche Unterstützung und Ermutigung von den Frauen, also eine total gute Einrichtung.
Und ganz ehrlich, da gab es doch bestimmt schon mal eine kleine interne Umfrage, Laschet, Merz oder Röttgen, oder?
Nee, das hat es noch nicht gegeben. So in der Tendenz würde ich immer sagen, mehr bei Laschet als bei Merz, aus naheliegenden Gründen, weil der sich dann doch stärker um diesen Bereich kümmert in seinem Bundesland. Da wird man sehr genau zuhören und gucken, wie sie sich zu diesem Thema stellen.
Frau Motschmann, ich bedanke mich sehr für dieses Interview. Wir sehen uns vielleicht hoffentlich nächste Woche, denn Sie haben ja eine Klausurtagung CDU-CSU im Westhafen,
genau.
Wie wir gelesen haben. Und wenn Sie dort rausschauen aus Ihrem Sitzungssaal und sich langweilen, werden Sie ein pinkes Schiff sehen. Das ist die Pioneer One. Dann kommen Sie doch einfach in der Kaffeepause mal eben rüber. Wir liegen quasi vor der Haustür und dann freue ich mich.
Ja, super. Mache ich gerne. Danke.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Lieber Freund, liebe Freundin, nach allem, was wir gemeinsam durchlebt haben, sind die Gefühle des Vertrautseins stärker als die der Fremdheit. Wir waren gemeinsam allein. Inmitten unserer Wohnquartiere hat man uns isoliert. Wir sind einander auf der Straße ausgewichen. Politisch waren wir auf stumm geschaltet. Inmitten unserer Demokratie war es, als habe jemand auf die Pausentaste gedrückt.
So klingt das neue Buch von Gabor, das es auch als Hörbuch gibt. Es heißt »Die unbequeme Wahrheit – Rede zur Lage unserer Nation«. Heute ist der Erscheinungstag und Gabor ist jetzt bei mir im Studio. Deshalb frage ich dich doch gleich am besten selbst in deinen eigenen Worten, was ist der Kern vom Kern dieses Buches?
Hi Chelsea, was für eine gemeine Frage. Aber ich versuche in dem Buch ein Zwiegespräch zu führen mit der Hörerin, mit dem Hörer. Ein Zwiegespräch über den wahren Zustand unseres Landes, so wie ich ihn sehe. Ungeschminkt, schonungslos. Wir sprechen dann eben über den Versuch der Politiker mit einer Billioneninjektion von Geld, das die Regierung gar nicht hat, diesen bedrückenden Zustand inmitten der Pandemie vergessen zu machen. Sie nennen es Rettungspakete, ich nenne es Vollnarkose.
Aber was genau ist es, Gabor, was dich bedrückt?
Naja, Deutschland steht an der Schwelle von der Industriegesellschaft, die sich welthistorisch gerade verabschiedet, zum Digitalzeitalter, das begonnen hat. Und Deutschland kann sich nicht entscheiden, über diese Schwelle rüberzutreten. Zukunft, Chelsea, ist etwas, das passiert. Aber dass man eben auch zulassen muss. Und die Eliten, die Regierung, große Teile der Wirtschaft, sie tänzeln. Viele Worte, keine Aktion. Das Ergebnis, dass innovative Firmen wie Apple oder auch Amazon an der Börse mehr wert sind als die 30 größten deutschen Firmen zusammen. Das gab es noch nie. Also kurz gesagt, Chelsea, mein neues Buch ist eine Ruhestörung. Und für ganz viele mit Sicherheit auch das eine Zumutung.
Das klingt aber bedrohlich. Du legst doch sonst so viel Wert auf Zuversicht. Hast du nicht einen Ausweg anzubieten?
Ich versuch's zumindest. Chelsea, glaub mir, ich würde niemals meine Leser und die Zuhörerinnen in das Schattenreich der Apokalypse entlassen. Einfach so. Insofern habe ich wirklich sehr praktische, aber eben auch radikale Vorschläge zu machen, was jetzt zu tun wäre. Das Buch ist, das würde ich eben schon sagen, ein Programm für all diejenigen, die keine Lust auf Untergang haben.
Danke, Gabor. Und morgen gibt es einen Sonderpodcast zu Die unbequeme Wahrheit, einen Auszug aus dem Hörbuch, das wir hier bei The Pioneer produziert haben. Und für unsere Pioneers gibt es morgen das komplette Buch kostenfrei auf der Webseite thepioneer.de. Jeden Tag ein neues Kapitel. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank, Chelsea.
Danke, Gabor.
Und was, Chelsea, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Gestern gab es die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin per Videoschalte. Und es ging wieder um das Thema Corona. Bei mir ist The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker. Michael, was ist dabei rumgekommen?
Ja, wie wir von Teilnehmern erfahren haben, nicht viel aus der Sicht der Bundeskanzlerin. Denn sie hat sich mit Markus Söder zusammen für eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen eingesetzt und für eine Harmonisierung. Und das ist gründlich misslungen. Die Länder machen das nicht mit.
Was ist denn genau passiert?
Ja, sie wollte zum Beispiel die Großveranstaltungen stärker reglementieren, weil das für sie der Hort der Neuinfektionen in diesem Land ist. Und sie wollte die Maskenpflicht verschärfen, das Ordnungsgeld einführen, das viele Länder mitgemacht haben, aber ein Bundesland zum Beispiel nicht. Und insofern hat die Kanzlerin mit ihrer Politik eine liberale Gegenbewegung ausgelöst, die sie inzwischen am Ende auch überstülpt hat.
Und wie geht es jetzt weiter?
Das entscheiden am Ende einfach nur die Zahlen der Neuinfektionen. Wenn die nicht dramatisch steigen über die bisherigen 2000 pro Tag, die wir im Gesundheitssystem in Deutschland offenbar als handelbar ansehen, dann bleibt es bei der lockeren Corona-Politik. Erst wenn diese Zahlen wieder nach oben gehen, könnte sich Angela Merkel nochmal einschalten mit ihren Ideen einer Verschärfung.
Es bleibt also spannend. Nachzulesen ist das Protokoll der Sitzung in unserem Hauptstadt-Newsletter auf thepioneer.de. Vielen Dank, Michael.
Vielen Dank, Chelsea.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass jetzt eine eigene Dating-App für Tesla-Fahrerinnen und Tesla-Fahrer in Planung ist. Ein kanadischer Wissenschaftler programmiert gerade daran und es haben sich bereits 1000 Interessentinnen und Interessenten bei ihm gemeldet. Er glaubt an einen Erfolg, denn Tesla-Fahrer sprechen überdurchschnittlich viel über ihr Auto. Es ist schon ein Teil ihrer Identität. Ich frage mich, wie soll das in der Praxis aussehen? Ich nutze diese App, es matcht und dann das erste Date in einem feinen Restaurant. Ich betrete den Raum, er sitzt schon am Tisch, wartet auf mich. Kerzenschein, ich sehe zwei Gläser mit prickelndem Champagner. Er lächelt mich an, ich setze mich und seine erste Frage lautet:
Hi, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei deinem Tesla? Wenn man da die oberen Lenkradtasten auf der linken und rechten Seite gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt hält, wird dann dein Fahrerdisplay auch rebootet?
Und dann weiß ich, das ist definitiv nicht der Mann fürs Leben.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass morgen die Tour de France in Nizza tatsächlich startet. Das größte und wichtigste Radrennen der Welt konnte in seiner bisherigen weit über 100-jährigen Geschichte also wirklich nur von den beiden Weltkriegen ausgebremst werden und lässt sich von Corona nicht unterkriegen. Dennoch ist dieses Jahr natürlich vieles anders. Das Rennen wurde bewusst nach den Sommerferien geplant, um die Zuschauerzahlen zu reduzieren. Denn die Strecke ist für Fans überwiegend frei zugänglich. Den Teams wurden strenge Isolationsvorschriften auferlegt. Zum Beispiel ist es den Fahrern verboten, Autogramme zu geben oder mit ihren Fans Selfies zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob das Peloton dann, wie geplant, am 20. September in Paris über die Champs-Élysées rollen wird. Zumal Paris sich gerade wieder zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Wir wünschen jedenfalls Bonne Chance und sehen die Tour in diesem Jahr in erster Linie als kein Radrennen, sondern als Zeichen der Hoffnung und der Normalität. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in den neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place. Pédaler en grand braqué, Tour de France, Sprint final.